Now You Know. Na, da kommt immer Savage bei mir danach. Das ist total lustig durch Rap-Film.
Das ist richtig widerlich, Mann.
Ja, aber es tut mir leid. Für alle die großen Biggie-Fans da draußen. Sorry. Welcome to the Culture. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist eine Folge, auf die ich mich freue. Aus dem Grund, weil wir sie uns eigentlich schon lange vorgenommen haben. Nur findet sie jetzt nicht so statt, wie wir sie uns vorgenommen haben. Weil wir wollen heute über Christopher Wallace reden, Notorious B.I.G. Und auch so ein bisschen Puck, aber nicht über diese ganze Geschichte, sondern um ein paar andere Sachen. Und der ausschlaggebende Punkt dafür war ist eine Doku, die bei Netflix läuft, die ich zu meinem Schande noch nicht gucken konnte, das noch nicht geschafft habe, aber die beiden Jungs haben sie gesehen und darüber wollen wir so ein bisschen heute sprechen, beziehungsweise daraus dann so ein bisschen in das Metathema gehen. Erstmal Moin in die Runde.
Baby, baby. Moin, Alter.
Throw your hands in the air if you're the true player.
Auf jeden Fall richtig geile Doku. I got a story to tell, übrigens heißt sie auf Netflix, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wirklich interessant bei der Doku, dass man selbst bei so einem Artist wie Biggie, der auch schon so extrem oft besprochen wurde in so vielen Kontexten, immer noch so viel Neues erfährt in dieser Doku und auch einfach krasse Originalaufnahmen, die man auch noch nie gesehen hat. Also es hat mich sehr, ich habe die angemacht und hatte gar nicht so große Hoffnung. Wurde ja sehr gehypt, aber ich dachte, ja gut, okay, liegt halt dran, dass es viele Biggie-Fans gibt und Leute, die den wirklich abfeiern und aber echt auch geil gemachte Doku, muss ich sagen.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch Netflix, ne? Also wenn die was können, dann ist es Doku. Ich habe lustigerweise davon als erstes gehört durch einen Kameramann, den ich bei Insta irgendwie abonniert habe, der diese Bilder gemacht hat auf Jamaika.
Naja.
Und dann war ich auch so, hä? Und was hat das jetzt mit Notorious B.I.G. zu tun? Check ich nicht. Da war ich so ein bisschen intrigued auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es noch nicht geschafft, aber man kann natürlich mal den Leuten, die es auch noch nicht gesehen haben, ohne jetzt großartig zu spoilern, ich meine, es ist eine Documentary, aber kann man ja so grob sagen, es geht so ein bisschen um seinen Werdegang vor seinem Werdegang, ne? So ein bisschen um seinen Come-Up. Wenn man das mal so grob macht, also Jugend einfach,
ja,
wie er groß geworden ist.
Auf jeden Fall sein komplettes Upbringing, aber dann also sein ganzer Hintergrund irgendwie wird so ein bisschen gezeigt und sehr viele Leute, die damals irgendwie mit ihm zu tun hatten oder in irgendeiner Art und Weise eben sehr nah an ihm dran waren im Laufe der Jahre, sprechen eben über ihn und es geht dann schon auch auf jeden Fall auch um seine Karriere, aber es geht viel um seine, ja, private Situation, die ganze, wie tief er da im Crack-Game drin war. Seine Mutter kommt auch sehr oft zu Wort und ja, sie zeichnen da eigentlich ziemlich genau irgendwie so ein bisschen seinen Weg ab. Beispielsweise eine interessante Story fand ich, er war auf dem Weg nach North Carolina und wollte hustlen gehen, kurz nachdem Puffy quasi von Uptown rausgeschmissen wurde. Das heißt, das war bevor überhaupt Bad Boy Entertainment irgendwie gegründet wurde und das alles losging. Er also glaubt nicht mehr wirklich dran, dass das mit dem Rappen überhaupt was wird. Das kam sowieso so ein bisschen durch, dass er da am Anfang, er wollte es nie so richtig glauben, dass das wirklich was wird. Er hat sich das selber eigentlich alles gar nicht so richtig zugetraut so. Und Puffy hat über einen Freund, der das in der Doku erzählt, mitbekommen, dass der nach North Carolina fährt, weil er da Familie hatte und relativ einfach unterkommen konnte und man dort Crack für ein 20 statt ein 5er das Pack kauft, so, zu der damaligen Zeit. Und dann hat Puffy ihn quasi angerufen und ihm gesagt, was auch immer du brauchst, weil er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie arm Biggie immer noch war, weil Biggie darüber nie wirklich reden wollte, so, wie schlecht es ihm zu der Zeit immer noch ging, ganz am Anfang seiner Karriere. Und dann ist Biggie quasi umgedreht und ist wieder zurück nach New York gekommen, so, und hat auf das Hustlen geschissen und hat dann ist all in gegangen mit der Musik. Das zum Beispiel so eine kleine Story, so die ich persönlich auf jeden Fall noch nie gehört hatte. Und ja, solche Sachen gibt es ganz viel dann eben in der Doku.
Ja, krass. Das sind natürlich auch immer, also gefühlt kennt man das ja bei jedem zweiten großen Artist so, ne? Also so dieses, der hat das Tape auf dem Boden im Studio gefunden oder wenn ich da, also weißt du, nach dem Motto, wenn ich da nicht rechts abgebogen wäre, dann wäre ich, ne, hätte ich den nicht getroffen und dann
wäre
ich.
So ist das Leben, ne? Es sind immer irgendwelche Momente, irgendwelche Zufälle, die dich, die deinen Weg irgendwie bestimmen.
Ja. Was?
Ja, schon krass.
Genau, Jones, wollte ich dich gerade fragen. Du hast so in der Vorbesprechung gesagt, dass ein Aspekt du irgendwie interessant findest und den du auch klar ansprechen möchtest. Ich setze jetzt richtig Pistole auf die Brust. weil dir vor allem wichtig war, da haben wir uns zu dritt drauf geeinigt, dass wir halt nicht über den East Coast, West Coast Beef großartig reden und den Tod von Tupac und Biggie und so, sondern ein bisschen anders. Was ist das? Worüber willst du eher reden?
Ja, ey, ich meine, erstmal gibt's super viele spannende Punkte in der Doku, wie Sosa ja auch gesagt hat. Also ich finde zum Beispiel auch die Rolle seiner Mutter, also seine Mutter kommt einfach so super strong rüber. Ich könnte mir vorstellen, man hat sogar richtig, also so eine liebevolle Mama, aber vor der man auch Angst hat, wenn man Scheiße gebaut hat. Also dann lustige Stories, wie er dann Freunde erzählen, so sie hat ihn niemals auch nur Chris genannt. Es war immer Christopher, come upstairs, Christopher. Ne, so eine Mami aus Jamaica ursprünglich und einfach eine super strong person, das merkst du richtig krass. Und ich find's einerseits immer richtig krass, wie ne, alleinerziehende Mutter, wie es dann manchmal in Anführungsstrichen reicht für jemanden, so ein starker, künstlerischer, schlauer Mensch zu werden, trotz der üblen Verhältnisse, weil und es oftmals halt einfach reicht, wenn ein Elternteil irgendwie super dedicated ist, fast schon bis zur Selbstaufgabe, ne, sie war Lehrerin, dass das manchmal genügt. Und zum Zweiten, und das hat eben auch mit, ja, leider auch natürlich mit Tupac und Biggie zu tun, und weil das bei beiden der Fall war, dass sie eben beide auch zu Lebzeiten so oft über den Tod geredet haben, und die Albentitel von Biggie sagen das ja auch, Life After Death, Ready to Die, ne, das waren die zwei Alben, die er zu Lebzeiten, oder ich glaube das zweite kam irgendwie eine Woche nach seinem Tod. Das ist eben auch, finde ich, etwas, was von der Energy, also ich habe immer so das Gefühl, man beschwört es ein bisschen, ne, wenn man dauernd das so betont, dieses Thema Tod. Also jetzt nicht irgendwie den Tod an sich, sondern einfach sich selbst abbildet in im Sarg oder ne, so. Also es sind schon sehr heftige Sachen, und Biggie hatte ja auch auf den Alben teilweise richtig depressive Songs einfach. Also ich glaube, das Thema Tod und das Thema Sterben ist bei ihm schon einfach ein Riesenteil seines künstlerischen Schaffens, und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, man zieht dann aber auch so gewisse Energies an, so, also so schwurbelig bin ich dann am Ende doch.
Ja, ich glaube, das ist relativ simpel zu erklären, ne? Also wenn du dich in dem Game bewegst, extreme Armut, Drogen verkaufen, so Ganglife um dich rum, so, da ist der Tod, glaube ich, allgegenwärtig, so einfach, ne? Lesen wir ja leider alle 3-4 Monate, stirbt wieder links und rechts irgendein Ami-Rapper bei irgendwelchen Drive-By. Also, ne, da haben wir auch in der Vorbesprechung so, diese Pop-Smoke-Analogie ist natürlich auch da, so, ne? Dass du irgendwie denkst, okay, der wird einfach mal in seinem eigenen Home-Invasion-Killing, so.
Obwohl eigentlich irgendwie, und das habe ich neulich auch in Ami-Diskussionen gehört, irgendwie alle, also ganz viele werden einfach auch in L.A. erschossen, genau wie Pop Smoke, genau wie Biggie. L.A. ist einfach eine fucking Murder City, ey. So, das ist einfach unfassbar.
Und wenn man mal drüber nachdenkt, beide jung aus Brooklyn und mit einem ganz unique Sound immer noch am Anfang ihrer Karriere, obwohl sie schon so einen unglaublichen Impact auf die Culture hatten, und beide quasi in ihrer Album-Promo- bzw. Entstehungsphase an die West Coast gefahren. Was ich nach Pop Smokes Tod gelesen habe, war es so, dass aus seinem Team, aus seinem engsten Kreis in Brooklyn so ein bisschen der Vorwurf in Richtung Plattenlabel kam, so nach dem Motto, das ist der Grund, warum wir mit Straps durch die Gegend fahren, weil wir wissen, was kommt, und er war da unprotected. Was auch immer da genau passiert ist in L.A., so, aber auf jeden Fall war Pop Smoke nicht sonderlich gut beschützt in dem Moment, so, und Biggie hat halt damals so, wollte das als so eine Art Friedensangebot an die Westküste, glaube ich, hat er diese Reise verstanden und wollte einfach zeigen, yo, ich bin hier, es ist alles cool, ich habe nichts mit der ganzen Geschichte zu tun gehabt und ich stehe hier vor euch und ich fahre nach Cali, so, ich habe keine Angst. Ja, und dann wurde er da auch gegen, wie bei Pop Smoke, gegen Better Judgment quasi, haben auch viele Leute zu ihm gesagt, fahr nicht nach Kalifornien, wurde er dann da erschossen, so. Also auf jeden Fall ist doch trotzdem das, was Roman sagt, natürlich richtig. Die Themen ziehen sie natürlich an, weil der Lifestyle diese Themen anzieht. Und ich finde, vielleicht sollten wir nochmal einen kleinen Rewind machen und Leuten einmal kurz, weiß nicht, ob das nötig ist, aber Mini-Abriss Basic über Biggie, was sein, wer ist, wo er herkommt, so, keine Ahnung, auf jeden Fall Ready to Die sein, glaube ich, eines der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten, sein erstes, mit 22.
Auf jeden Fall.
Und da spielt er sehr, sehr, meiner Meinung nach, auf einem wirklich schon poetischen Level mit dem Thema Tod, teilweise in verschiedensten Formen. Und ich als Lyric-Liebhaber bin wirklich in den letzten Tagen nochmal, bin ich tief reingegangen in die Biggie-Sachen und bin teilweise wirklich nicht mehr aus dem Schwärm rausgekommen. Ich muss es echt sagen, es ist wie dieses Emoji mit den Herzaugen. So, ich bin die ganze Zeit, habe ich das in den Augen, wenn ich diese Lyrics lese, so, weil, keine Ahnung, da sind Sachen dabei, unglaublich. Zum Thema, nur mein letztes, dann höre ich auf zu labern, aber er redet bei Respect, den sich jeder anhören muss, einfach. Unter anderem am Anfang des Tracks ist er quasi im Bauch seiner Mutter, ist die Perspektive. Und dann sagt er, dass seine Mutter allein ist, no spouse in the house, so she wrote for self to the hospital to see if she could get a little help. Umbilical cords wrapped around my neck, I'm seeing my death and I ain't even took my first step. Das finde ich, ist so heftigst nice gespittet einfach.
Wisst ihr was, aber ich muss eine Confession machen, ich muss mich outen. Ich bin ja auch einfach Mitte der 90s sozialisiertes Hip-Hop-Kid und sowohl, also besonders Biggie, habe ich leider relativ spät geschnallt. Und das war aber auch nicht wirklich meine Schuld, aber trotzdem tragisch irgendwie, dass ich ihn auch gar nicht zu der Zeit, wo er wirklich am Leben war, gar nicht so richtig begriffen habe, weil ich habe es ja mal in einer Folge vorher, ich glaube in unserer ersten Folge mal erzählt, wie man so Anfang und Mitte der 90s seine Musik geholt und gekauft hat und man konnte eben nicht so super viele Alben kaufen und nicht mal schnell bei Spotify bei was reinhören. Und auf Yo MTV Raps, was damals so eigentlich unser einziger Kanal war, um rauszufinden, was so heiß ist und was geht, liefen halt die Singles natürlich. Und die Singles waren einfach größtenteils schon relativ, sagen wir mal, kommerziell oftmals halt irgendwie Faith Evans in der Hook, also ne, oftmals eine R&B-Hook. Und ich war zu der Zeit einfach relativ Hardcore-Hip-Hop-Dude. So, ich habe gar nicht, also so eine R&B-Hook hat mich damals dann in der Regel nicht angezeckt. Und deswegen habe ich so die ganze Beauty, also wenn ich dann, als ich dann in die Alben wirklich irgendwann mal, als ich dann wirklich die Möglichkeit hatte, das Album mal in der Hand zu halten, dann so Tracks wie Gimme the Loot oder Things Done Changed oder Everyday Struggle und der Song Respect natürlich, das, also die alle auf dem ersten Album und einfach auch auf dem zweiten Album gab es einfach auch so unfassbare Dinge, aber die Singles haben mich einfach oft überhaupt nicht angesprochen. Also sowas wie, was für alle das größte Ding war, Hypnotize oder so. Aber das hat mich ja nicht, Album 2, nicht angezeckt.
Ne? Weil Album 1,
ja, ja. Hypnotize ist Album 2, ja.
Album 1 waren ja eigentlich die kommerziellen Singles, dann Big Papa und Juicy im Endeffekt wahrscheinlich.
Genau, aber Big Papa leider dann aber auch nicht in der Albumversion, sondern auch mit einer Gesangshook von Faith Evans. Also es war einfach, ne, zusammen mit dem Video, zusammen mit diesem P. Diddy-Gestyle da im Hintergrund. Es war einfach nicht, zu der Zeit nicht meine Version von Hip-Hop. Ich war Graffiti-Writer. Ich war sehr, also ich hab Wu-Tang gehört. So. Das war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nicht so meine Richtung. Und also vor allem habe ich auch zu der Zeit sau viel richtig Hardcore-Underground-Deutschrap gehört. Also wirklich so Sachen, die auch keiner kennt einfach. Und deswegen super interessant, dass ich erst so seine künstlerische Größe erst später rausgefunden habe, obwohl ich eigentlich in der Lage gewesen wäre, dabei zu sein, während während sich die noch entfaltet seine oder entfaltet hat in seinem zu seinen Lebzeiten. Ja, das ist auf jeden Fall ein Regret von mir, muss ich sagen. Aber ja, was soll man machen?
Ja, ist natürlich auch einfach, ja, wie du sagst, ne, der Zeit so geschuldet irgendwie. Also kein Money in der Tasche, so, wie willst du, gehst du auch nicht in den Plattenladen und sagst, ja, die Scheibe. Sondern achtest auf der einen Seite, so, was hören deine Kollegen, wenn sie irgendwas hören. Also dir fehlt einfach, also in dem Rahmen, wie man heute Musik konsumiert, so, wo musst du denn schon hart auswählen, okay, für welches Album, für welche Platte gebe ich meine 10 Mark aus, meine 10 Euro aus, keine Ahnung.
Definitiv D-Mark-Zeiten.
Definitiv D-Mark-Zeiten. Ich meine, bei mir war das ähnlich, wenn ich immer zurückerinnere, Pac und Biggie, das oder diese, der ganze amerikanische Kram, so, das war halt einfach, hattest du einfach nicht auf dem Zettel, so. Und dann erst Stück für Stück irgendwie so mit Aufkommen des Internets, also bei mir, um ehrlich zu sein, so.
Obwohl Pac dann eher auch Singles hatte, die mich auch also wo ich auch dachte, geil, ne? Also das ist einfach dann der Zufall der Single-Auswahl und geschuldet und wie du sagst, einfach dem mangelnden Zugang zu Musik und das ist eben auch die Schönheit der, also auch wenn Musik heute so ungreifbar, so vergänglich ist, Songs so schnell wieder wegfliegen, es ist einfach schön, dass man hört irgendwie, der ist interessant oder die ist interessant und dann hört man sich einmal durch die ganze Diskografie und kann so richtig Fan werden und kann in der Tiefe so das künstlerische Schaffen komplett in sich aufnehmen, kann bei Genius, ne, wie Sosa es ja auch macht, wenn man ganz hardcore ist, noch online gehen und genius.com anklicken und die Lyrics lesen, während man die Alben hört. Das wäre ja alles, das musste man sich ein bisschen mehr erarbeiten. Dadurch hat es auch einen höheren Wert natürlich, aber auf der anderen Seite, ja, hätte ich irgendwie gerne eigentlich, ich wäre gern früher auf den Film gekommen, weil. Und den Punkt muss ich kurz machen. Biggie hat einfach bis heute noch einen unfassbar unerreichten Flow. So gerade so die, weil er ja nicht der schnelle Flower ist, sondern so ein so sehr akzentuiertes Ding. Und in der Doku gibt es eben eine coole Szene auch, wo er irgendwie einen Nachbarn hatte, der ihn auch ein bisschen versucht hat, von der Straße fernzuhalten, was nicht so richtig funktioniert hat am Ende, aber er hat es zumindest versucht und der war Saxophonist und Jazz-Artist. Und der hat ihm ganz oft so, also hat er versucht, ihn auch Richtung Jazz zu bringen und Richtung Jazz-Musiker-Dasein und hat ihm dann ganz oft gibt so berühmte, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, aber so berühmte Jazz-Drummer, die sich wohl ganz, ganz oft angehört haben. Und wenn, das kommt in der Doku auch gut raus, dass sein Flow eigentlich ähnlich, also manchmal so ein fast ähnlich eines guten Percussion-Sets, eines guten Drum-Sets daherkommt. Das ist mir ehrlich gesagt auch erst aufgefallen, als sie es in der Doku so verknüpft haben. Und dann dachte ich, stimmt, ey, eigentlich ist der so mit diesem, also er hat ja so heftig Hubraum und so eine, so diese, boah, diese Stimme. Ja,
aber weißt du, was ihn vor allem ausmacht, Digga? Das ist dieses, we used to fuss when the landlord dissed us, no heat. Wonder why Christmas missed us. Er hat so ganz viele Reime in die Lines gepackt und was stilistisch komplett advanced halt zu dem, was in der damaligen Zeit gerade aus New York so an Rap kam, muss man schon sagen, dass er, wenn man ihn hört, wenn man die Tiefe seiner Lyrics liest, wenn man sich auch mit seinem Stil beschäftigt, dem Flow und wie Rap zu der damaligen Zeit geklungen hat und wie Rap heute klingt und wenn man hört, wie zeitlos er spittet, dann kann niemand ernsthaft sagen, dass er nicht ein absoluter, also wirklich ein Ausnahmekünstler, so. Er ist auch nicht nur einfach ein Rapper. Für mich ist er ein moderner Poet, einfach, der es schafft, als junger Mann seine Struggles und sein irgendwie Hardship, seine ganzen Probleme, die er im Leben hat, gemixt aber mit extrem viel Cleverness und Witz und Humor irgendwie so extrem stylisch zu verpacken und das echt auf einem sehr geilen lyrischen Niveau.
Er hat halt diesen, wie du sagst, diesen sehr akzentuierten Flow und er hat auch einfach ein sehr eigenständiges Reimschema, das muss man schon sagen. Natürlich diese In-Between-Flows, also dass das Reimwort nicht nur immer auf der Snare liegt und nicht nur am Ende des Satzes liegt, da ist eigentlich dann auch schon die Vorgängergeneration teilweise für verantwortlich. Also Rakim ist eigentlich so derjenige, der das Rakim, Big Daddy Kane, auch bei Big Daddy Kane ist auch ein ständiger Fluss
von Reimen. Aber erst, come on, Bro. Big so, Daddy Kane rappt aber nicht wie Biggie, so.
Boah, Big Daddy Kane, one of the hardest, Alter. Ja, ganz ehrlich, der ist krass, der Dude.
Also auf jeden immer Fall. Noch.
So, aber
Biggie hat halt, so wie Biggie?
Ich finde die schon ähnlich krass, aber Biggie hat, also das, was halt bei Biggie schön ist, ist einfach, er hat einfach auch wie die meisten guten Generationen eben was Neues draus gemacht. Ich glaube, in der Doku ist auch eine Szene, wie er und seine zwei Kumpels so zu dritt irgendwo chillen und die hatten alle einen unterschiedlichen Lieblingsrapper. Der eine hatte Big Daddy Kane, der eine hatte Rakim und der eine hatte KRS-One. Und ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, Biggie hatte Rakim, wenn ich mich nicht irre.
Hat Big Daddy Kane hatte nicht Big auch? Daddy Kane. Ja, ich glaube, Big Daddy Kane hat doch auch irgendwie, ich habe keine Ahnung wie, aber relativ dazu beigetragen, dass Diddy auf Biggie aufmerksam geworden ist. Irgendwie mit Demo weiterleiten und so ein Shit.
Meine
ich mich zu erinnern.
Es kommt in der Doku irgendwie anders rüber raus, aber das muss man dazu sagen, Rakim, Big Daddy Kane, KRS, aber vor allem die ersten beiden sind einfach auch für die Zeit die krass lyrischsten Vorbilder, safe, die du haben kannst und eine gute Hip-Hop-Sozialisation. Und er hat eben diese In-Between, also dass der Reim nicht nur am Ende kommt, sondern eben auch in der Mitte kommt, hat er so komplett anders, also halt einfach mit diesem akzentuierten, also auch einfach ein unglaubliches Timing auf dem Beat, ne, auf den perkussiven Elementen eines Beats. Also da sitzt da wirklich bis zur Millihundertstel Sekunde, da gibt es Artists heutzutage, die lassen sich das kann man mittlerweile als digital machen, das heißt so Time Stretch, da kannst, wenn du so leicht uncool auf dem Beat hängst, kannst du dich wirklich 1000% mit einem guten Producer da richtig hinschieben, wo du so zu sein hast. Und er hat das jetzt in einer Zeit gemacht, wo du auf 8 Spur wahrscheinlich aufgenommen hast und du einfach überhaupt nichts groß ändern konntest und hat einfach ein unfassbares Timing.
So sieht's aus.
Das echt seinesgleichen sucht und das macht seinen Flow so krass einfach, ne?
Ja, hier von wegen, er hat ein Demo-Tape aufgenommen, hat sich, also ich bin Wikipedia, ne, non-proved, but in den Straßen von Brooklyn konnte sich das Tape zwar rasend verbreiten, bekam allerdings außerhalb von Brooklyn kaum Aufmerksamkeit. Dies änderte sich 92 schlagartig, nachdem der namhafte Rapper Big Daddy Kane das Tape gehört und es im bekannten Hip-Hop-Magazin The Source weitergeleitet hatte. Dieses stellte Wallace in einem Bericht ausführlich vor, worauf sich Musikproduzent Sean Combs
ich erinnere mich das Tape auf jeden, anhörte. Ich erinnere mich, dass sie hatten auch den damaligen Source-Chef in der Doku. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das Big Daddy Kane war. Ich bin mir aber 100% sicher, dass Big Daddy Kane sein Favorite Rapper war. Auf jeden Fall ist es so, dass sein Style natürlich nach ihm kommt. So. Aber für mich ist Biggie halt einfach zeitlos krass. Also egal in welcher Ära so ist. Ich glaube nicht, dass Leute in 50 Jahren jetzt irgendwie noch eine Art und Weise zu rappen finden, die Biggie irgendwie alt aussehen lässt oder so. Also niemals.
Du musst dir mal überlegen, ne? Ready to Die hat ist nur in den USA gechartet und hat 6-fach Platin. Digga, das sind über 6 Millionen verkaufte Alben, Alter.
Ja, vor allem, weil damals noch Platin wirklich die Millionen, heute ist Platin, glaube ich, so. 200.000 oder so, oder keine Ahnung.
Ich glaube, was ist hier? Irgendwas ist auch Diamant gegangen, ja. Live After Death, also, ne?
Naja, Posthum ist natürlich alles.
Nicht mal Posthum, Digga.
Das also direkt in der Zeit.
Er hat schon der Zeit ist das Diamant gegangen.
Also es ist schon Ready to Die war ein heftiger Erfolg. Also danach war er rich auf jeden Fall. So das hat nicht nur ein bisschen am kommerziellen Erfolg gekratzt. So also Big Papa und Juicy, die haben ihn auf jeden Fall, glaube ich, reich gemacht, schon die beiden Tracks. Ey.
Wisst ihr, wo ich richtig lachen musste in der Doku? Seine Mutter kommt ja oft zu Wort, ne? Und wenn seine Mutter ihn nachmacht, oder ganz oft, wenn sie ihn nachgemacht hat, macht sie ihn mit seiner sehr hubraummäßigen Stimme nach. Ja.
And he said to me, Mom, don't listen to my music. It's only for people over 35.
So, ne? wie diese etwas ältere jamaikanische Lady aus Brooklyn dann da irgendwie so ihren Sohn so nachmacht. So, es klingt so witzig.
Er klingt aber auch einfach zu witzig in den alten Interviews.
Hammerhart, so.
Ganz kurz, also ohne Scheiß, Ready to Die 4 Millionen Mal verkauft.
Und man muss sagen, dass das Album vom Content dann, her...
Warte, der hat mich bescheuert, schon wieder in der Zeile geskippt. Alter, tut mir leid. An alle Leute, die zuhören, ich bin nicht der größte Scroller.
Ich kann überbrücken, Alter, und sagen, dass das Album keine klassische Radiomusik natürlich ist. Ne? Die meisten, die uns jetzt hören, werden das wahrscheinlich wissen, weil sie das Album gehört haben. Aber das Album geht natürlich mit so Tracks wie Suicidal Thoughts, wo er sich im Endeffekt am Ende des Albums das Leben nimmt. Und das fand ich auch nochmal eine interessante Sache, die man nochmal gesehen hat. Puffy natürlich mit seiner Vision irgendwie daraus so ein filmmäßiges Ding zu machen. Aber hat es perfekt so zu Biggie's Style gepasst. Und Biggie, das muss ich auch nochmal sagen, ist vielleicht also einer der nicesten Storyteller-Rapper auch aller Zeiten mit so einigen Tracks. Unglaublich so. Also der Junge war wirklich, der konnte genau was mit dem Pen. Ja.
Ja. Life After Death hat sich 5 Millionen Mal verkauft und hat direkt jemand gekriegt.
Das hatte ja die Baba-Hits drauf, ne? Mit,
Alter. Ja. Hypnotize Me und More Money, More Problems.
Genau. Aber Style sein eigentlicher ist Style ist, Moment, das ist zu heftig, das sagt er bei Suicidal Thoughts, das, was er am Anfang sagt, was ich vorhin meinte, when I die, fuck it, I wanna go to hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell, it don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white, I like black Tims and black hoodies. Also das ist eigentlich seine Mentality und ein 22-Jähriger spittet sowas in seinem Outro.
Ja, ich finde auch, also ich meine, es gibt natürlich legendäre, also Storyteller in Hip-Hop, also Leute, die wirklich die Geschichte erzählen können in Rap-Form, ist ja eine ganz, ganz klassische Disziplin. Ne? Klar, es gibt die, am Anfang gab die Party-Rocker, die irgendwie say ho, hey. Ne? gab es die ersten Fake-Hits, so wie Rapper's Delight. Und dann gab es die ersten politisch-conscious Tracks, die über soziale Missstände geredet haben. Melly Mel, Furious Five, Grandmaster Flash. Und dann gibt es eben natürlich die Battle-Rapper, die Gangster-Rapper, die und so weiter und so fort. Aber die Artform des Storytelling, also dir wirklich eine komplette Geschichte von A nach A zu A, über A, B, C, D, E zu erzählen, dass du wirklich so in so einer Story komplett drin bist. Und da war Biggie auch einfach einer der motherfucking best. Also mir fallen halt noch so, Slick Rick war auf jeden Fall auch einer der wirklich guten Storyteller. Aber Warning zum Beispiel von Biggie ist einer der heftigsten Geschichten, einfach, wo er dich komplett von dem Moment, wo er geweckt wird durch einen Pager, bis dann irgendwie die Straftat begangen wird und bla, und es nimmt dich so komplett mit. Und das ist eben auch dieses Cineastische, was sein Style bringt, ne? Also diese Geschichten so erzählen zu können, als würde er neben dir sitzen und zufällig reimt es sich. Also das fand ich, also als ich angefangen habe, Raps zu schreiben, habe ich immer gedacht, Mann, was sind das für Leute? So, du strugglest so den nächsten Reim zu finden und die erzählen dir dann auch noch eine Geschichte und es klingt auch nach einigermaßen natürlicher Sprache. Also Leute, die nicht selbst schreiben, glaube ich, wissen gar nicht, was für ein hohes Level es ist, natürliche Sprache zu verwenden, dass es sich reimt und float und dass du trotzdem verstehst, was du da als, also dass es eine Stringenz in der Story hat. Das ist so unfassbar schwer. Und das macht er ja mühelos, hat man das Gefühl. Also es ist einfach unglaublich. Und
ist geboren
dafür. Da ist er einer, wirklich einer der Besten in dieser Storytelling-Disziplin, die mit Sicherheit auch einfach auch Leute außerhalb des Hip-Hops nochmal auf einem ganz anderen Level beeindruckt, weil du da wirklich zuhören kannst. Du kannst wirklich nachvollziehen, was da passiert. Und das macht es dann Puffy wahrscheinlich auch einfach, da so ein bisschen diesen cineastischen Style draus zu fahren.
Das ist also
sehr, sehr krass.
Das auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei Biggie finde ich immer einfach diese Stimme. das ist das, was, ne, und wie er natürlich gesagt hat, so seine, die Technik, Stimme, Storytelling, alles zusammen ist natürlich unglaublich, aber für mich fand ich immer am krassesten seine Stimme, wissend natürlich, dass er auch einfach huge Boy war, so, und ich immer dachte, Digga, wo holt der Mann die Luft her, so, weißt du, was ich meine? Wenn du ihn auch so auf Bühnen gesehen hast, so, gibt ja so ein paar Aufnahmen, wo er full drin ist und dann performt und denkst du, Digga, wo holt der Mann die Luft her in diesem Körper, so, weißt du? Und klar, dieser Körper sorgt natürlich auch für diese Power in der Stimme und aber das fand ich bei ihm immer krass, so.
Das finde ich auch super geil in der Doku. Das ist auch ein krasser Moment, wo Puffy erzählt, wie sie in London waren, weil du gerade von seiner Statur und auch bei den Live-Auftritten sprichst. Und da sieht man dann auch ja die Aufnahmen so ein bisschen, wie es damals so abging. Und man muss sich vorstellen, so, die sind in Flieger gestiegen in New York und vielleicht hatten die irgendwelche Insider-Infos und wussten irgendwas mit groben Verkaufszahlen, aber die hatten keine Ahnung, was passiert, wenn die da in London irgendwo in einem Theater mäßig vor, keine Ahnung, 1500 Leuten spielen oder was weiß ich, ne? Und dann sind die da hingekommen und die Energy war noch viel kranker als in den USA, so, und die Leute wussten ihre Songs, jeden Song, so, weißt du, wie halt die Crowds in Europa halt sind, so, die brüllen den Artists ihre Tracks entgegen, einfach so, und das ist in Amerika nicht so, und ja, da wussten sie so, wallah, so, wir sind auf jeden Fall wir sind auf einem guten Weg, ja, hier, ey. Und das war ja damals noch ganz anders als heute. Die hatten ja kein Social Media und so, die hatten ja gar kein
Feedback, klar, weißt du? Dann bist du hingefahren und wusstest nicht, was sich erwartet, einfach. Ist schon anders. Vorstellung auch davon. So, ist irgendwie total anders.
Ja, und auch einfach, ich meine, es ist ja auch für viele, viele Leute aus, auch heutzutage aus der Unterschicht so, wenn Kids sagen irgendwie, ey, ich habe noch nie das Meer gesehen oder ich war noch nie in einem Flugzeug und ich glaube, also einer von, glaube ich, weiß nicht, ob es Little Seas war, aber einer von seiner Crew sagte dann eben auch, dieses Rauskommen aus der Hood und irgendwie andere Länder sehen, andere auch, also er redet dann auch selbst über die Südstaaten in den USA und sagt, es war unglaublich, dass wir, ne, dass wir da waren und plötzlich merkten, so heftig, da, die leben ja so oder die machen Sachen so und geschweige denn Europa. Also das muss ja einfach auch eine unglaubliche Erweiterung des Horizonts sein, die du auf anderem Wege erstmal so kaum hergestellt kriegst, wenn du aus diesen Verhältnissen kommst. Und das, also ja, die Doku bringt das auf jeden Fall sehr gut rüber. Plus, ich glaube, eine große Stärke der Doku ist, dass sein Kumpel wohl so die Angewohnheit hatte, ab einem gewissen Punkt jeden Tag morgens, wenn die unterwegs waren auf Tour, hatte der hatte so eine Oldschool, weiß ich nicht, VHS oder so, Kamera mit dabei und der hat alles gefilmt, alles. Wenn die irgendwie vom Hotel zum Pizzaessen gegangen sind, hat er das gefilmt. Der hat die Shows gefilmt. Der hat einfach alles gefilmt. Und diese Aufnahmen sind so auch ein bisschen Grundlage der Doku und liefern auch erstmal rein visuell einen Eindruck, den du sonst noch nicht von Biggie gesehen hast, weil diese Aufnahmen offensichtlich, ich kannte die vorher nicht. Oder wenn, dann waren sie nur zum sehr kleinen Teil irgendwie veröffentlicht. Und da kriegst du eben dann auch diesen zwischenmenschlichen Moment, das sind nicht nur die Interviews, das sind nicht nur die Shows, es sind auch einfach die Witze, die er reißt, es sind die, er hat wohl die irgendwie ganz viel R&B und Soul-Songs gesungen.
Unglaublich, wie er singt da an der einen Stelle, Alter. Das war so, dass er, bevor er gerappt hat, war es so, er hat nie gerappt eigentlich, er hat einfach nur unglaublich brutal gesungen, einfach, hatte so eine Stimme wie so ein...
Wie Barry White,
ja, Alter. Ja, wirklich.
So. Wie Barry White. Und ey, wer weiß, wenn der 40, ich meine, wenn der 40, 50 geworden wäre, hätte er wahrscheinlich, Alter, das Hammer Soul oder R&B-Album des Todes gemacht und da alle planiert. Und ja, auf der anderen Seite ist es so, also man kann sich auch gerade bei Biggie und Puck und ich meine, Pop Smoke ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil Biggie und Puck schon,
klar,
schon deutlich mehr Ikonen waren, als sie dann gestorben sind, aber also einerseits denkst du dir, okay, wenn die Jungs so mit 24 sterben und so wenig Kunst eigentlich draußen haben, denkt man ja, was wäre da alles gekommen? Was wäre da für unglaubliche Greatness draus gekommen? Wie hätten in New York Nas und Jay-Z irgendwie da um den Thron kämpfen können? Das wäre nicht passiert. Also das Big wäre der King gewesen auf Jahre. Auf der anderen Seite vielleicht hat es deswegen auch so eine besondere Magie, weil die Leute auch nicht die Möglichkeit hatten, ihre Legacy abzufacken. So, ne? Weil, ja, wer weiß, was in den Jahren passiert wäre. So, dann, es hat eben durch dieses frühe Ableben und durch die unfassbaren Debütalben. Ich meine, man stelle sich mal vor, Nas wäre nach 2 Alben gestorben oder Jay wäre nach Reasonable Doubt gestorben. Das, dann wäre das auch irgendwie was anderes. Dann hätte man auch gedacht, okay, aber dann die Scheißalben, die irgendwann folgen, dann die.
Ja,
die
unausweichlich, ne? Also, das, gerade wenn du solche Sachen raushaust zum Anfang deiner Karriere, anders geht es, glaube ich, auch nicht. Also, du kannst, glaube ich, nicht über Dauer dich Stück für Stück so hoch, dass du irgendwann auf so einem Level bist. Zumindest in der Zeit sowieso nicht. So, wenn du die Möglichkeit hast, ein Album zu machen, weil einer sagt, I believe in you und ich zahle dafür, dass du das Album machen kannst und es wird kein Hit, ja, dann you gone. So. Weißt du?
Aber ich glaube, Jay-Z hat ja wenigstens mit 444 gezeigt, so dass er mit, keine Ahnung, wie alt er da war, als er das rausgebracht hat, auf jeden Fall schon über 40, oder?
Mhm.
Dass man so ein Album machen kann mit über 40 und so fly spitten kann, so. Und Biggie hat diese Chance halt nie bekommen. Und ich bin der Meinung, er ist so ein musikalischer Mensch gewesen, dass er bestimmt uns jahrzehntelang gebläst hätte mit guter Musik. Und es ist auch kein Zufall, dass Jay-Z so ein bisschen sein Ziehsohn beziehungsweise sein Next One in Line war. Biggie wollte Artists managen und ein Label gründen. Und Jay-Z war ein ganz guter erster Anfang, sag ich mal, einer seiner ersten Affiliates, die er so ein bisschen gepusht hat, so aus Brooklyn. Da ist uns schon, glaube ich, viel, viel gute Musik durch die Lappen gegangen. Und das, ey, deswegen,
definitiv.
Deswegen die Pop-Smoke-Analogie, nicht, dass jetzt Oldschool-Heads, die zuhören, die Sosa-Bilder melden bei Instagram oder
den gleich eine Ader platzt.
Ja, das meine ich nicht so, dass Pop-Smoke auf Biggie-Level ist. Ich hoffe, allen Zuhörern ist inzwischen klar, was ich von Biggie halte, so, aber Pop-Smoke war eben auch ein junger, unglaublich eigener, sehr talentierter Künstler aus Brooklyn, so. Und da sind ja schon gewisse Parallelen.
Ja, und was hat er auch Pop Smoke? Ich meine, er hatte auch eine distinkte Stimme. Er hatte einen ganz, ganz eigenen Flow. Er hatte auch, seine Stimme war auch so grimy und sonorisch, ne? Und es ist eben auch dieser Brooklyn-Style. Also auch Puffy sagt das dann, oder P. Diddy sagt das dann auch in der Doku, der kommt ja bekanntlich aus Harlem und Harlem ist ja so ein bisschen bekannt für die flashy Klamotten und den coolen Style und die einfach die coolen Motherfucker, und Brooklyn ist einfach bekannt für Leute ausrauben. Und Puffy sagt halt auch so, ja, also ich konnte auch nicht einfach so nach Brooklyn gehen, so gar keinen Bock, so sofort ausgeraubt zu werden, ne? Also es ist auch einfach,
zumindest in Bed-Stuy, wo, also die Ecke Fulton Street, so die ganze Ecke, wo Biggie quasi aufgewachsen ist, so der Teil von Brooklyn und viele andere, East Side und Canarsie ist da, wo Pop Smoke herkommt, ist auf jeden Fall Brooklyn eine der, sag ich mal, gefährlichsten Ecken in New York, so. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Brownsville, Sean Price und so. Obwohl, ehrlich gesagt, ich war einmal in New York 2010 und da waren die ganzen viele Ecken, die früher so extrem grimy waren schon fast Disneyland. Also es war echt, ich habe zum Beispiel in Queensbridge direkt 21st Street in so einem Best Western gewohnt, und also ziemlich günstiges Hotel, und bin so, wenn ich aus der Bahn rausgekommen bin, habe ich so direkt diese Queensbridge North Houses, so ein berühmtes Schild, das man aus ganz vielen Nas und Mobb Deep Videos und Jay Videos kennt, aber vor allem Nas und Mobb Deep. Und ich hatte wirklich so das war dann so eine Hood, die gerade dabei war, gentrifiziert zu werden. Und dann sind wir eben auch nach Brooklyn viel. Und Bedford Stuyvesant, also Bed-Stuy, wo Biggie auch herkommt, was ja auch einfach infamous war, ist auch einfach massiv sich am Gentrifizieren. Brooklyn Heights konntest du sehr, sehr gechillt rumlaufen. Dann gab es diese Williamsburg und fällt das andere nicht ein, aber dann gibt es da wirklich so diese Hipster-Hoods, also ganz krass, auch East New York, gibt es einige Gegenden, die einfach so.
Ey, brutal, ich war 2016 da, ich war in Williamsburg gepennt, so 10 Tage. Und es war zum Teil total absurd, weil du hast so den neuen classy Japanese Restaurant Ding an der Ecke. Dann kommen so 4 Häuser in der Straße, wo du sagst, okay, ich will nicht mal wissen, wer da drin wohnt, so. Dann in der Mitte ist auf einmal so die Backsteine sind alle sauber und hast du nicht gesehen, mit so einfahrtmäßig und so, alles neu gemacht. Dann kommen wieder zwei Löcher, dann an der Ecke hast du einen 7-Eleven, der aber total neu aussieht, so. Also der hat sich, glaube ich, jetzt in den 30 Jahren dann, oder jetzt fast 40 Jahren, ja, 35 Jahren, glaube ich, schon ordentlich was getan, ne?
Das ist definitiv so. Um historisch korrekt zu bleiben, muss ich natürlich einwerfen, Biggie hat jetzt nicht in Williamsburg gechillt. Er ist quasi nicht.
Nee, aber da habe ich weiße Kartoffel, habe ich.
Genau, aber
mein,
nur um.
Mein New York-Vibe
hergestellt. Genau, aber ja, absolut, ey. Und das ist. Das
ja, aber selbst Bed-Star ja, ist halt.
Ja, auf jeden Fall. Ne,
massiv gentrified.
Aber damals, so. Das fand ich auch, ist ja auch was in der Hood, in der Doku gesagt wird. Sie sind gar nicht aus ihrer Hood rausgekommen, die Jungs. Also Biggie und seine Crew. Nachdem er quasi von der Schule, also Schule geschmissen hat und angefangen hat, wirklich serious ins Dope-Game zu gehen, so, die haben nur am Block rumgehangen und deswegen hat er ihnen so gewünscht, dass sie mal rauskommen aus ihrem Block. Das hatte Jones vorhin schon referiert irgendwie. Also ich glaube, die sind nicht nach Manhattan nicht mal gefahren. So, die Jungs haben einfach gepusht.
Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, und dann, ja.
Die hatten ein anderes New York als wir, wenn wir dahin fliegen.
Definitiv. Ich glaube aber auch immer noch, dass die dedicated Mutter überhaupt, sagen wir mal, young Christopher Wallace überhaupt gemacht hat, beziehungsweise ihn gerettet hat. Ich glaube, wenn du in gewissen Verhältnissen groß wirst, muss schon ein ganz schönes Wunder passieren, dass wenn du nur Scheiße siehst und alles nur schrecklich ist, also gibt es bestimmt auch, ne? Klar, gibt immer so Diamond in the Dirt, so.
Ja, klar, aber wenn wir ganz ehrlich sind, Digga, der hat mit 12, 13 angefangen, Drogen zu verkaufen. So. Und dann, ich meine, der war im Knast 9 Monate, ne? So, dass, wenn das mit der Mucke, glaube ich, in dem Ansatz nicht geklappt hätte, dann wäre das auch nichts geworden, glaube ich, so, weißt du?
Ja, aber allein, dass du das, also, du hast total recht, aber allein, dass du dieses Talent mitbringst, dass du
ja, klar.
Das Timing, dass du Sinn für Kunst hast, dass du mit Wörtern umgehen kannst, deine Mutter war immerhin Lehrerin und halt auch offensichtlich so eine strenge Person, dass er selbst, also er lebte wohl in einer Straße, die einigermaßen noch angenehme, saubere Häuser, sagen wir mal so untere, mittlere, afroamerikanische Mittelklasse. Und der Ort, wo er gehasselt hat, waren dann einfach so 30 Meter die Straße runter und dann rechts und links auf die Hauptstraße. Da ging es dann ab. Was in Amerika ja sowieso ultra krass ist, dass du wirklich einen Block gehst und du bist von, also ich glaube so Obama wohnt zum Beispiel super nah an diesen Super Murder Avenues in diesen Murder Streets in Chicago, ne, so O-Block und so und Obamas Wohnort sind gar nicht so weit auseinander, also für deutsche Verhältnisse sehr nah beieinander, ne, bei uns haben wir schöne Viertel und es dauert ewig, bis du wirklich in der, also es ist relativ nah dran, aber es dauert trotzdem, es ist nicht diese zwei Blocks, die plötzlich die ganze Welt ändern. Und als ich in Amerika war, auch wurde mir auch aus Washington und Baltimore krass erzählt, dass du wirklich einen Block gehst und du bist in einer fucking anderen Realität. Und die Leute aber verlassen, also die verlassen auch ihren Block nicht so richtig. Also dann fragte Adam ja, wieso gehen die Hood Motherfucker denn nicht einen Block weiter, um die Reichen auszurauben? Und es ist so, ja, nee, das machen die nicht. Die bleiben hier auf ihrem, und die Reichen bleiben auch bei sich und so. Und das dann immer, dass er am Anfang, fand ich so witzig, als er dann hustlen gegangen ist auf diese Hauptstraße, dass er immer wusste, meine Mom arbeitet von so und so bis, was weiß ich, 5. Und er hat dann halt wirklich 9-to-5 Dope vertickt, also Crack vertickt, weil er eben wusste, Mom kommt nach Hause. So, ne? Also diese super strenge Person, die dann auch einfach irgendwann rausgefunden hat, dass er, oder eine Nachbarin hat erzählt, ja, dein Sohn, der ist ja erfolgreicher Rapper mittlerweile, aber es ist so viel Schimpfwörter und schlimme Worte in seinen Raps. Und Christopher, is this really true? And he said to me, Mom, don't listen to my music. So, ist einfach so witzig, wie dieses Verhältnis zwischen dieser sehr liebenden, super strengen, aber auch super strukturgebenden Mom und dass du immer noch als so 16, 17-jähriger Hustler super Schiss davor hast, von deiner Mom erwischt zu werden. Ne? So, das.
Aber das zeigt auch, finde ich, nochmal, wie viel Pressure er hatte und deswegen auch ready to die. So. Das hat er ja auch erklärt. Damit ist gemeint, er hat sich manchmal so gefühlt, als würde es ihm besser gehen, wenn er tot wäre, weil dann seine Probleme wenigstens nicht mehr da wären, weil er ziemlich viele damals von denen hatte, unter anderem seine Mutter hat Krebs. Er versucht es als Rapper irgendwie da in New York zu schaffen und hat die ganze Zeit noch so ein Bein im Crack-Game, gerade Vater geworden, so hat eine kleine süße Tochter zur Welt gebracht und ja, sagt auch ja auf einigen Tracks sehr, sehr deutlich irgendwie, was er alles falsch gemacht hat, so. Also er war, glaube ich, extrem reflektiert, so, aber sie natürlich tough und er natürlich mit Respekt vor ihr, aber am Ende des Tages meinte er auch, my mom don't really give a fuck about all that shit. Und sie hat ihn irgendwann dann am Ende des Tages doch wieder mal reingelassen, ist aber sehr sauer gewesen auf ihn jetzt im Posthum, dass er sie angelogen hat in dieser einen Szene, wo er meinte, nee, das war kein Crack. Sie dachte, es waren alte, vergammelte Kartoffeln, die sie da weggeschmissen hatten. Es waren seine Crack Rocks. auf jeden Fall crazy, ey.
Und sie sagte, ich dachte nicht, dass man so wütend auf jemanden sein kann, der tot ist. Aber meine Fresse, du Arschloch, so, ne? Du hast mich belogen. So, also ich glaube, die war auch einfach eine sehr, oder ist immer noch eine sehr krass strikte Lady und Ordnung und Zucht und Ordnung galt da wohl viel. Und das ist einfach, also am Ende, ob man jetzt so Zucht und Ordnung geil findet, ist eine andere Frage, aber so Struktur ist das Thema, ne? Dass du überhaupt so ein Mind entwickelst, wie dieser krasse Künstler. Wie gesagt, manchmal kommt das wahrscheinlich auch, ist es möglich, dass das auch aus dem Nichts kommt und im Umfeld mit nur schrecklichen Dingen. Aber ich finde, es ist krass zu beobachten, dass Künstler oft so eine Person in ihrem Leben haben. Sei es die Großmutter, sei es irgendwie ein Freund der Familie, die irgendwie Struktur geben, die Hoffnung geben, die Vorbild sind, die irgendwie ein Mindestmaß an Bildung, also wenn es eine Künstler sind, die rappen, ey, es geht um Sprache, selbst wenn du die ganze Zeit rumfluchst und irgendwie ja halt einfach dreckige Worte verwendest, musst ja trotzdem wortgewandt sein am Ende des Tages. Und
klar.
Das ist halt einfach, glaube ich, schon was Besonderes und die kommt einfach auch super strong rüber in dieser Doku. Also sehr, sehr spannend auch sein Verhältnis zu den Leuten, mit denen die so um ihn rum waren, wo er wirklich ein starkes Bedürfnis hatte, die alle mitzunehmen in dem Moment, wo er bekannt wurde, Geld verdient hat, die von der Street wegzuholen. Also wo man auch sagt, das ist auch für mich, ey, krasser, das ist ein Zeichen von Charakter, ne? Irgendwie seine Leute mitzunehmen und loyal zu sein zu seinen Leuten, die mit denen man jahrelang Loyalität gepflegt haben und gerade die ihn dann nicht auf der Straße zu lassen. Also einfach sehr integer, glaube ich, aus meiner Sicht.
Definitiv. Ich meine, finde ich spannend. Ein Punkt, den ich mir gefragt habe, wie den du vorhin schon so angerissen hast, ne, dass du dir so denkst, okay, da ist ein Dude rumgelaufen, also aus meiner Perspektive natürlich irgendwie spannend, der die ganze Zeit eine Kamera dabei hatte und du denkst so, okay, Digi, wo warst du denn die letzten 30, 35 Jahre mit deinem Content, so, weißt du? Das ist schon, da denkst du dir schon so, okay, da saß irgendjemand und weißt du, der, ich sitz da drauf und irgendwann kommt einer mit dem richtigen Scheck in der Hand, jetzt mal asozial gedacht. Oder, keine Ahnung, irgendein Basement found, so, fuck, Digga, ich habe hier noch die ganzen Tapes, so mäßig, so. Und dann, ja, kann Netflix da so eine geile Doku draus machen, die ich noch nicht gesehen habe, also, ja.
Aber das ist eben eine große Stärke, weil Biggie hat ja so viel, es sind so viele Sideline-Stories, also die Geschichte von Puffy Combs und der Gründung von Bad Boy, diese Tupac-Geschichte, die Faith Evans, seine Frau, versus Little Kim, seine Rapperin, mit der er auch irgendwie rumgemacht hat. Also es sind so viele Sachen, die eigentlich eine oder andere Biggie-Dokus eigentlich zu Dokus über ganz andere Menschen machen. Und was ihnen bei der Doku sehr, sehr gelungen ist, zu sagen, sie bleiben die ganze Zeit bei Biggie. Sie erzählen mal so ganz eine Sekunde ein bisschen Kontext. Aber man muss auch sagen, wenn du jetzt über P. Diddy und über Bad Boy nichts weißt, dann wird dir die Doku eigentlich nicht viel darüber erzählen, sondern sie erzählt dir wirklich über die Person Christopher Wallace und den Rapper Notorious B.I.G. Und das ist, glaube ich, sehr schwer hinzukriegen, so dokutechnisch bei so vielen Geschichten, die so drumherum sind, wo du eigentlich immer das Bedürfnis hast, den Kontext zu erzählen. Aber sie bleiben wirklich bei dieser Person und das macht die Doku eben auch so außergewöhnlich, weil, um ehrlich zu sein, ey, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Netflix anmache und da steht, sei es eine neue Tupac-Doku als Beispiel, dann denke ich mir, was wollen die mir denn noch erzählen, was ich irgendwie so als jahrelanger Fan nicht schon gehört habe? Welche Videoaufnahmen wollt ihr mir noch zeigen? Und das schafft die Doku einfach, noch nach all diesen Jahren unique zu sein und einfach krasse neue Insights zu geben. Wie gesagt, neues Footage, neue Videoaufnahmen, die man nicht kennt, ist schon außergewöhnlich.
Cool. Ich werde sie mir angucken. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock darauf gekriegt jetzt durch unseren kleinen Talk.
Netflix kann uns gerne auch mal anrufen und wir machen sowas auch gerne gegen Bezahlung. Also wir können auch gerne über irgendwelche anderen Netflix-Serien nochmal reden.
Ein Thema, das wollten wir eigentlich noch ansprechen. Aber ich finde, das machen wir in einer anderen Folge. Ist natürlich einfach diese Auseinandersetzung.
Ja, lass doch nochmal
East Coast, West Coast
und so. Ja, Mann.
Weil ja, und vor allem diese so viele Layer
mit den Medien und alles, ja.
Genau, und was du meintest auch so, ne, das packt dann irgendwie leicht, was heißt leicht, aber paranoid geworden ist und so weiter und so fort. Ja. Ey, ich habe noch ein paar Lines, die ich super geil finde in diesem Kontext. Eminem natürlich, wer sonst? Marshall Mathers LP Song, Marshall Mathers. Leaning out a window with a cocked shotgun, driving up the block in a car they shot Puck in, looking for Big's killers, dressing ridiculous, blue and red like I don't see what the big deal is. Double barreled 12 gauge bigger than Chris Wallace, pissed off 'cause Biggie and Puck just missed all this. Watching all these cheap imitations get rich off 'em and get dollars they shouldn't been theirs like they switched wallets.
So ist es. Er hat recht. Also
kann es, glaube ich, auch Eminem und also die, ich glaube einfach alle Leute aus der Generation sind einfach unfassbar PIG-Fans und Puck-Fans.
Biggie wäre worth 500 Mil mindestens, wenn er heute leben würde. Mindestens. 100%.
Ich glaube, er wäre mit seiner ganzen Art und Weise auch so ein richtiger so ein Mogul geworden, wie Jay-Z es dann geworden ist.
Ja,
ich
glaube
auch. Also der hatte schon so ein Business-Mind und das ist übrigens, Jungs, auch mal ein richtig geiles Thema, weil ich sehe diese Magnate irgendwie in ganz wenig anderen Musikstilen. Also natürlich gibt es auch im Rock Leute, die dann irgendwie so diese Ikonen geworden sind. So, also von Rick Rubin über verschiedene andere, aber dadurch, dass Hip-Hop eben so von den Streets kommt und oftmals so diese Street-Hustler-Mentalität hat, die Leute kennen sich aus in Sachen Business, Money-Making, sagen wir mal, kapitalisieren, ne, und Möglichkeiten finden, noch zu monetarisieren. Das ist irgendwie gerade bei diesen amerikanischen Rap-Künstlern ist einfach unfassbar, wie die ganze Legacies bauen. Und das siehst du bei Dre und das siehst du bei Jay-Z und bei so vielen anderen. Ich habe übrigens neulich, es gibt ja diesen
Prinz von... Ich wollte gerade sagen, jetzt rede mal nicht weiter, weil dann können wir darüber keine Folge machen.
Genau, ich hör mal auf mit dem Thema. Aber was ich von wegen große Magnate, ne, ich habe... Es läuft gerade an der zweite Teil von Prinz von Zamunda. Weiß nicht, ob der geil ist, aber da gibt es sozusagen das Haus von dem König beziehungsweise von dem Prinz von Zamunda in Zamunda stilisiert und das ist die Villa von Rick Ross. Und wenn ihr euch, also ihr könnt das ja mal googeln, Prinz von Zamunda 2 und euch mal dieses alte absolut ridiculous Haus anguckt, so das ist ein Haus, das ist so riesig, dass du sagen kannst, na gut, irgendwie ein afrikanischer König in Zamunda kann ja auf jeden Fall, das passt, das nehmen wir. So, das ist so abartig riesig und das ist so krank, dass man denkt, ja, halt, das ist diese Coming-up-Mentality, so diese, ja, einfach Money-Making, irgendwelche, weiß ich nicht, generationenlang irgendwie Imperien aufzubauen. Das glaube ich, kommt von der Street. Und übrigens auch alle Leute, die ich kenne, die mal seriously Weed vertickt haben oder andere Sachen vertickt haben, fast alle von denen sind in anderen Businesses ganz gut reich, beziehungsweise haben ganz gutes Geld gemacht mit den Skills, die sie dort gelernt haben, wenn sie nicht so auf den Mund gefallen sind oder wenn sie nicht aufgesackt wurden von den kriminellen Sachen. Alle Leute, die...
Oder wenn sie nicht ihre besten Kunden waren.
Also ja, gut, das auch, aber ich meine, du kannst halt einfach, ne, wenn du drüber redest, dass du Umzugskartons voll mit Weed vertickt hast, jeden Tag, dann kannst dich natürlich auch mal 8 Jahre oder 6 Jahre in den Knast bringen und dann ist halt vorbei. Aber alle Leute, die es da rausgeschafft haben, haben mit diesem Dope-Game irgendwie, du lernst da offensichtlich Business, du lernst Menschen, du lernst Verhandlungen, du lernst Einkauf und Verkauf, du so Risikobewertungen, das sind alles Dinge, die da drin stecken. Und deswegen, bottom line, wäre Biggie, glaube ich, einer der ganz großen Magnate im Hip-Hop-Game geworden. Sad, man, sad. Ja. But so ist es, ne?
Ist kein schönes Schlusswort, aber ist ein Schlusswort, würde ich mal sagen.
Yep.
Rest in Leute, Power, wenn Biggie. Ihr Bock habt, ja, Rest in Power, Biggie. Wenn ihr Bock habt, zieht euch die Doku rein. Wie heißt das Ding nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen, Alter.
I got a story to tell.
I got a story to tell. Notorious B.I.G. Auf Netflix. Absoluter Tipp, sagen die Jungs. Ich werde sie mir jetzt heute Abend nicht mehr reinziehen, aber die Tage auf jeden Fall nochmal.
Und musst du denn unbedingt in der Anfang der nächsten Folge, kannst du ja mal berichten, wie du sie gefunden hast. Weil ich meine, du bist der Cineast bei uns, du bist der Filmer, du hast mit Filmen professionell zu tun. Das ist deine Leidenschaft. Also ich find's auch filmisch irgendwie ganz ansprechend gemacht. Kannst ja mal Feedback geben, wie du das so siehst.
Will do. Aber Jungs, dann sage ich danke. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach next time, wenn es wieder heißt The Culture.
Biggie. Baby.